Das hat eben einen hohen Mind-Body-Fokus, der für viele Menschen im Alltag extrem hilfreich sein kann, wenn man so etwas mit integriert. Wir haben auch wirklich Nervenstrukturen, die gedehnt werden. Dann wird auch parasympathisches Gewebe, Nervenbahnen gestretched, könnte man sagen, oder mobilisiert. Alles rund um chronische Rückenschmerzen. Die Empfehlung bekommen alle, ne? Mach was für deine Rumpfstabilität. Das ist nichts anderes als die Core-Stabilität. Auch da ist es wirklich sehr gut geeignet. Das wissen Menschen, die Yoga regelmäßig machen, dass es mehr ist als dann nur eine Abfolge von Übungen.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Nach Kraft, Ausdauer und hochintensiven Intervallen wechseln wir heute die Perspektive. Herzlich willkommen hier beim Health Nerds Spezial zu unserem Thema Sport und Training. Heute gehen wir weg von maximaler Belastung hin zu Kontrolle, zu Körperwahrnehmung und gezielter Regulation. Es geht um Yoga, Pilates und sogenanntes Mind-Body-Training. Trainingsformen, die oft unterschätzt werden, weil sie nicht auf maximale Leistung abzielen. Dabei zeigen Studien, sie können Beweglichkeit verbessern, die Muskulatur stabilisieren, unser Nervensystem regulieren und sie haben auch Einfluss auf Stress, Schlaf und Regeneration. Was passiert also in unserem Körper, wenn wir langsamer trainieren, wenn wir bewusster trainieren? Welche Systeme sprechen wir konkret an und warum kann gerade diese Form des Trainings ein entscheidender Baustein für langfristige Gesundheit und langfristige Leistungsfähigkeit sein? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Matthias Baum ist da, unser Gesundheitswissenschaftler und Health Nerd aus dem Artgerecht Wissenschaftsteam. Matthias, schön, dass du da bist. Hi.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Heute schon Sport gemacht?
Ja.
Zungenakrobatik oder Fingerhakeln oder was war es?
Ich habe heute Morgen, passend zum Vortrag, ich habe mir nochmal drüber Gedanken gemacht, habe noch ein High-Intensity-Intervalltraining heute Morgen gemacht.
Sehr gut. Hast du direkt nochmal unsere Folge angehört?
Nochmal drüber nachgedacht.
Ja. Super. Matthias, also heute wollen wir mal über Slow-Training sprechen, über ein sehr bewusstes Training. Ich weiß, viele denken bei Yoga und Pilates oder Mind-Body-Training eher an Frauen. Es ist wahrscheinlich auch so, dass es eher, sagen wir mal, an Frauen sich vielleicht orientiert oder dass das zumindest in der Öffentlichkeit bewusster ist, dass Frauen zum Yoga gehen, zum Pilates gehen. Ich kann selber aber berichten, ich habe eine Zeit lang häufiger in Amerika zu tun gehabt und war dort sogar fest angemeldet in einem Yoga-Studio von Steve Ross in Kalifornien, in L.A., und der liebe Steve Ross, der Master, der war auch immer dabei und der hat so Power-Yoga gemacht. Das fand ich cool, weil es war halt, da stand so eine fette Beatbox und dann liefen immer dicke Beats und wirklich coole Sounds. Und es war stickig heiß, alle haben geschwitzt in diesem Raum. Es waren 70 Leute auf engstem Parkett und es ging immer so anderthalb Stunden. Und du warst danach völlig exhausted, ja. Also es war ein Mix aus Yoga, aber eben auch Power und Kraft und nochmal halten und nochmal halten. Mhm. Also es war genial. Ich fand's super. Es hat großen Spaß gemacht. Und da waren auch tatsächlich viele Männer dabei. Trotzdem, vielleicht kannst du uns mal so einen Einblick geben. Diese sanfte Trainingsmethode, wie es von vielen auch beschrieben wird. So sanft ist sie am Ende gar nicht. Aber was versteht man wirklich konkret unter Mind-Body-Training und wie unterscheiden sich Yoga und Pilates in ihren Zielen?
Genau, und vielleicht schon mal, also wir könnten wahrscheinlich eine eigene Reihe komplett nur über Yoga machen und in den unterschiedlichen Möglichkeiten, wie es durchgeführt werden kann. Mhm. Der Fokus, und deswegen hatten wir diesen Themenblock ja auch quasi für heute gewählt, ist eigentlich diese Mind-Body-Trainingskombination, die wir in unterschiedlichen Varianten finden können. Also das heißt beim Mind-Body-Training, dass ich eine gezielte Kopplung habe von Bewegung und Bewegungsabläufen, das können haltende Bewegungen sein, das können stabilisierende Übungen sein, das können auch kräftigende, dehnende, flexiblere Übungen sein. Aber der spannende Teil, und das kommt unter Umständen bei einem HIIT-Training, bei einem Krafttraining, vielleicht auch bei Ausdauer- oder Intervallsportarten eben durchaus mit vor, dass der Fokus wegrückt oder bleibt ausschließlich bei dem Bewegungsthema und weniger bei dem kontrollierten Atmen. So, das spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und das Thema Aufmerksamkeit, vielleicht auch Achtsamkeit auf Übungen, Körperwahrnehmung. Und das sind eigentlich die zentralen Aspekte mit dabei. Die Körperwahrnehmung, die Interozeption. Rezeption, also die Verarbeitung der Informationen aus der Peripherie, die im zentralen Nervensystem zusammenlaufen und dementsprechend auch unterbewusste Reaktionen logischerweise ablaufen. Aber diese Kombination, darum würde ich sagen, Felix, geht's uns heute, wenn wir auch aus diesem Blickwinkel auf das Thema Yoga und Pilates schauen. Weil dann Yoga nicht, wie du es schon beschrieben hast, das kann dann erweiternde Elemente haben, dass es dann doch mehr mit auspowernd ist. Es kann mit Temperatur gearbeitet werden, wie beispielsweise beim Bikram-Yoga. Es kann deutlich intensiver sein. Es ist nicht so, dass die, das wissen alle, die schon mal Yoga gemacht haben, dass das nur eine reine Meditations- und Entspannungsübung ist, sondern wir haben die Kopplung aus Bewegung und Atmung, Regulation, Stressregulation. Wir haben das Thema Mobilität mit dabei. Und einen wichtigen Aspekt, der bei diesem Thema Stressreduktion noch eine wichtige Rolle spielt, natürlich auch mit bestimmten Übungen, nicht alle Übungen, aber durch die, nehmen wir mal sowas wie einen Sonnengruß beispielsweise oder etwas Aufdehnendes, wirklich auch Nerven.
In den Hund kommen.
Genau, vorbeugende Übungen. Wir haben auch wirklich Nervenstrukturen, die gedehnt werden. Dann wird auch parasympathisches Gewebe, Nervenbahnen gestretched, könnte man sagen, oder mobilisiert, was auch einhergeht mit einer besseren Stressverarbeitung, besser in die Entspannung kommen können. Also ich möchte nicht, dass jetzt irgendwie stehen bleibt, okay, das ist nur langsame, entspannte Bewegung. Es ist nicht etwas wie Qigong beispielsweise oder auch Tai Chi, was aber gewisse Elemente mit kombiniert, Bewegung, mit Atmung, Aufmerksamkeit, Interozeption, innere Wahrnehmung, dann aber schon auch gezielte Übungen bis hin dann am Ende auch zur Meditation und auch gezielten Atemtechniken. Das würde ich mal dem Bereich Yoga zuordnen und es hat eben einen hohen Mind-Body-Fokus, der für viele Menschen im Alltag extrem hilfreich sein kann, wenn man so etwas mit integriert. Wer jetzt aber für sich nur sagt, ja, ich mache halt Yoga für meine Mobility beispielsweise, ist damit vielleicht gar nicht optimal aufgehoben. Also es geht schon meines Erachtens im Fokus, diese Kombination zentrales Nervensystem, Entspannung, aber auch passende Anspannung, Flexibilität, diese Dinge mit zu integrieren. Und dann der dritte Punkt mit dazu, nämlich das Thema Pilates, was quasi nochmal auch von der Historie nochmal etwas anderes ist, wo wir wirklich bei Yoga mehr das Thema Regulation, Flexibilität haben, geht es im Pilates um Kontrolle und Stabilität. Auch hier ist natürlich der Fokus auf die Übungen wichtig, aber es geht um das Powerhouse, es geht um die Core-Stabilität, also die Rumpfstabilität, sprich von Beckenboden über Bauch- und Rückenmuskulatur bis zum Zwerchfell, also unser Hauptatemmuskel. Dann habe ich mein Powerhouse und es geht primär um die Möglichkeit, diese Stabilität möglichst erstmal zu trainieren, um es dann natürlich in anderen Bewegungen auch mit zu ermöglichen. Und logischerweise, wenn unser Hauptatemmuskel da eine Rolle spielt, spielt auch hier wieder Atmung eine Kontrolle. Aber Pilates würde ich dann mehr einordnen in den Bereich von Kontrolle und Stabilität, hat aber definitiv im Mind-Body-Kontext auch eine wichtige Funktion. Und natürlich könnte man das um einige Sachen auch noch mit erweitern.
Super. Also nur, dass ich es nochmal richtig verstehe. Mind-Body-Training ist im Grunde eine Art Trainingsform, die Bewegungsabläufe, Atmung und mentale, ja, wie sagt man, Aufmerksamkeit verbinden, ja. Also wir sprechen nicht nur wirklich unseren Körper an durch einen Muskelreiz, den wir setzen beim Liegestütz machen oder irgendwas, sondern wir haben immer diese Verbindung, dieses Ganzheitliche eigentlich, ja. Der Kopf, unser Geist, unser Fokus, auch das, ich sag mal, metaphorisch Loslassen von anderen Gedanken, sich wirklich in den Moment, in diese Übung zu vertiefen. Das hat schon fast etwas Meditatives auch, würde ich sagen, für viele, oder? Wie ist deine Erfahrung?
Meine persönliche Erfahrung ist auch so, dass man es als Element in das Training, in den Trainingsalltag auch, glaube ich, sehr gut integrieren kann. Und genau diese, wie du es beschrieben hast, diese Aufmerksamkeit bei dem Thema, also bei den Übungen zu bleiben, es bewusster durchzuführen. Natürlich würde ich das in jeder sportlichen Aktivität empfehlen, bewusst in der Übung zu bleiben. Und manchmal bleibt einem gar nichts anderes übrig. Also viele Menschen, die Ausdauerläufe machen beispielsweise oder auf dem Fahrrad sitzen, sagen auch genau das. So, ich krieg mal meinen Kopf frei. Und wir können das erklären, weil durch die muskuläre Aktivität wirklich auch nicht nur Durchblutung sich verändert, sondern quasi auch Botenstoffe in der Muskulatur produziert werden, die am Ende dafür sorgen, dass unser Gehirn simpel gesprochen besser arbeiten kann und perspektivisch auch besser funktionieren wird. So, aber hier habe ich wirklich auch, das ist Teil der Übung. Ja, das heißt, ich bin in dem Moment, ich nutze diese Session auch dafür, sich da komplett rauszunehmen. Und das ist vielleicht so ein Kritikpunkt, den man dem High-Intensity-Training eher zuordnen könnte, dass man das Rauspowernde hat. Wir hatten zugesprochen, ne, dass sich so im Stresssystem hochzufahren, was bleibt dann aus? Die Entspannung fehlt letztendlich mit dabei. Und nochmal, sowohl Pilates als auch Yoga heißt nicht, dass das eine sanfte Entspannungskur ist, sondern im Idealfall auch im Aufbau, je nachdem, welche Yogaform man dann betrachtet und wie die einzelnen Elemente integriert sind, habe ich das Thema sehr schön in einer Kombination. Die körperliche Aktivität, die Mobilisation, die Kräftigung, die Stabilität mit dabei. Kräftigung heißt dann aber nicht Krafttraining. So, ich arbeite mit Übungen im eigenen Körpergewicht, mit Spannungen, die quasi in den Positionen mit entstehen können. Und nochmal, ich atme dann in bestimmte Bereiche rein. Und da merkst du natürlich dran, da sind so viele Aufmerksamkeitskomponenten, dass simpel gesprochen schon mal auch andere Gedankengänge vielleicht gar nicht so viel Platz bekommen. Und je länger und ja präziser ich mich da auch mit diesem Training, also das Training quasi habe, Yoga, Pilates, andere Mind-Body-Techniken, umso besser komme ich auch in diese Situation rein und kann wirklich auch vielleicht dann auch eine kürzere Session im Alltag für mich nutzen.
Ja, und ich habe eingangs ja gesagt, es ist so ein bisschen dieser Mythos oder so diese öffentliche Meinung, Yoga, Pilates, das ist so ein Frauending irgendwie. Ja, es gibt so diese Frauen-Yoga-Studios und so weiter. Aber wenn man dann genauer hinschaut, sieht man eben viele Leistungssportler, männliche Leistungssportler, viele Athleten, auch Militäreinheiten, also Soldaten, nutzen Yoga und auch Pilates oder Mobility, um gezielt eben einen Ausgleich zu schaffen, auch zu anderen Sportarten, die sie vielleicht machen. Und gerade wir Männer sind ja ein bisschen, sagen wir mal, unbeweglicher als viele Frauen und auch stärker stressgetrieben im Training. Und da ist eben Yoga, Pilates, Mind-Body-Training ist ein guter Ausgleich und eben eine gute Ergänzung zu vielleicht einem anderen Leistungstraining. Ja, also insofern, ich glaube, diesen Mythos können wir direkt mal zerstören, dass das so ein Mädelsding ist. Ihr Männer, das ist auch für uns eine richtig, richtig gute Sache. Und wie gut und wirkungsvoll, Matthias, das wollen wir jetzt noch ein bisschen besser verstehen. Lass uns mal zu Pilates springen. Pilates heißt es immer, ist vor allem so dieses Core-Training, ja, diese Stabilität im Körper, diese innere Mitte wiederfinden, diese innere Stabilität. Viele Leute heute, man kann mal den Test machen, stellt euch mal einfach auf ein Bein und steht mal eine Minute. Das kann nicht mehr jeder, ja. Also ich habe es im Freundeskreis, wir haben auf einer Party neulich den Spaß mal gemacht und über die Hälfte der Leute hat es nicht hinbekommen, auf einem Bein zu stehen, ja. Das sind so Sachen, da lachen unsere Kinder drüber, aber irgendwann geht das verloren, wenn man irgendwie nicht dranbleibt. Gib uns mal mehr Einblick.
Pilates. Use it or lose it.
Use it or lose it, ja, es ist wirklich so, ja, dieses Spielen verlernen, ja, dieses Rumtollen, dieses Toben, dieses Purzelbäume machen, das, was wir so intuitiv eigentlich als Kinder machen, verlieren wir als Erwachsene leider total. Und das merken wir natürlich mit zunehmendem Alter. Jetzt lass uns mal in Pilates ein bisschen eintauchen, Matthias. Für jemanden, der es vielleicht auch noch nie gemacht hat, was sind das für Übungen? Warum ist das für den Core, für die Stabilität so besonders effektiv?
Weil das der Hauptansteuerungspunkt quasi ist. Also es geht nicht um primär, wie arbeiten Muskeln, oder ich habe jetzt nicht wie bei einer Kraftübung irgendeine Hantel oder sonst irgendetwas mit dabei. Natürlich kann sowas auch mit integriert werden. Aber es geht nicht primär darum, wie stark sind die Muskeln, sondern wie arbeiten sie untereinander. Und jetzt nochmal dieser Begriff des Cores, also der Mitte, könnte man quasi auch sagen, tiefe, stabilisierende Muskulatur an der Wirbelsäule, im Bereich des Beckenbodens und des Zwerchfells und des Bauchraums. So, das heißt, nochmal, man kann sich das wie so selbst, wenn man so rüberfährt, über den Bauch, über den Rücken, Seiten runter und dann Beckenboden von unten. Die einen oder anderen kennen auch Beckenbodentraining. Und nochmal, von oben kommt das Zwerchfell. Jetzt können wir uns vorstellen, du hast es jetzt mit einer Gleichgewichtsübung genannt, ne, auf einem Bein zu stehen. Das ist noch nicht primär jetzt Pilates, sondern ich versuche mit gezielten Übungen, stabilisierenden Übungen von Unterarmstütz beispielsweise, in Rückenlage, in verschiedenen Positionen, Seitstütz und ähnlichen Konstellationen und natürlich auch Übungsaufbauten, diese Muskeln präzise anzusteuern. Und das natürlich im Idealfall in Alltagssituationen zu übertragen, in meinen normalen, vielleicht auch sitzenden Alltag Oder, und deswegen auch interessant für andere sportliche Aktivitäten, um diese auch unter anderem Belastungssituationen, also Menschen, die Krafttraining beispielsweise machen, müssen ja unweigerlich ihren Rumpf anspannen können. Aber das reine Anspannen reicht nicht aus, sondern es muss eine adäquate Ansteuerung sein. Ja, und das ist so das klassische Beispiel dafür. Nicht nur, also viele sagen, okay, Bauchmuskulatur ist den einen klar, dann gibt es viele mit Rückenproblemen. Beckenboden kennen dann auch viele Menschen, dass es entweder sehr verkrampft ist im Beckenboden oder auch zu locker geworden ist, der Beckenboden an sich. Und bei der Atmung kennen das auch viele. Wenn wir den ganzen Tag sitzen, atmen wir sehr apikal, also eher in den oberen Bereichen der Lunge. Unser Hauptatemmuskel, jeder, der es schon mal gehört hat, in den Bauch zu atmen, das findet letztendlich nicht wirklich statt. Und diese Ansteuerung, ne, ich bin jetzt auch kein Pilates-Instructor, aber von den Grundprinzipien, darum geht es letztendlich in den Mechanismen, Verbesserung des intraabdominellen Druckes, die segmentale Stabilität, gerade auch mit Blick auf die Wirbelsäule und jetzt nochmal die neuromuskuläre Ansteuerung, dass meine Nervenbahnen, die unterschiedlichen Muskeln ansteuern, auch darauf trainiert werden. Und dann habe ich Effekte für eine Gesamtstabilität. Und wenn man es überträgt, könnte man auch sagen, stabiler im Leben zu stehen. Ich habe eine bessere Bewegungskontrolle, eine bessere Lastübertragung. Und das lässt sich natürlich in alle möglichen Bereiche anwenden. Und auch hier wieder Fokussierung auf die Übungen, in den Momenten drin sein, nicht einfach so nebenbei ein paar Übungen machen, selbst auch nachspüren, wo wird jetzt hier gerade etwas angespannt, wie ist meine Atmung in dem Kontext, halte ich hier gerade die Luft an, weil dann verändert sich natürlich die Drucksituation auch wieder im Core selbst. Und am Ende und auch mit einem ausreichenden Training bringt es für unterschiedliche Lebensbereiche etwas.
Super. Und ich habe mal so eine Pilates-Übung, Leute, euch mitgebracht. Also ich weiß nicht, wo ihr gerade unseren Podcast hört, aber vielleicht seid ihr entspannt zu Hause, habt eine Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Wenn nicht, schaut mal auf die Minutenangabe hier im Podcast und vielleicht könnt ihr später nochmal an die Stelle spulen, das wirklich mal ausprobieren. Also die Übung heißt Mini 100. Und ist relativ simpel, ist so eine Standard-Pilates-Übung, aber probiert das mal aus. Also, man legt sich flach auf den Rücken, die Beine leicht aufgestellt, die Füße am Boden. Jetzt den Bauch anspannen, als würde man versuchen, den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule zu ziehen. Also man spannt den Bauch so ein bisschen an. Jetzt den Kopf und die Schultern ein Stück vom Boden heben und Blick Richtung Bauchnabel. Man guckt also quasi auf seine Beine. Jetzt die Arme, die ja links und rechts neben uns liegen, gerade strecken und so ein paar Zentimeter hochheben. So, und in dieser Position, jetzt kommt der typische Pilates-Part, jetzt die Arme wie so kleine Paddelbewegungen, immer links und rechts im Wechsel, auf und ab paddeln. Ja? Und das macht man 30 bis 60 Sekunden und gleichzeitig die Atmung ist ganz wichtig, 5 kurze Atemzüge ein, 5 kurze Atemzüge aus. 30 bis 60 Sekunden, dann eine Pause. Und das Ganze dreimal. So, und dann werdet ihr merken, okay, ist eigentlich eine einfache Übung. Ich mache gar nicht viel. Ich muss gar nicht meinen Körper viel bewegen. Aber es sind so viele Muskelgruppen, die ich jetzt gerade aktiviere. Und mein Kopf muss alles koordinieren und ich muss atmen. Man muss sich also schon sehr konzentrieren auf so eine Übung, um sie gut zu machen. Es geht da also auch gar nicht um Intensität, sondern eher um Kontrolle, um es wirklich ordentlich zu machen. Und dann werdet ihr merken, Pilates ist deutlich anspruchsvoller, als es vielleicht von außen den Anschein macht. Ja, insofern, das ist eine Übung. Ja, ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Und es gibt massig natürlich auch Videos bei YouTube und überall, wo auch Übungen vorgemacht werden. Also wenn ihr das mal ausprobieren wollt, ich finde es eine sehr gute Ergänzung für viele Sportarten. Und wenn man es schafft, jede Woche 1-2 kleine Pilates-Sessions zu Hause zu machen, 20 Minuten, eine halbe Stunde, glaube ich, tut ihr eine ganze Menge für euren Core, für euren Rumpf, für eure Stabilität. Matthias, vom Pilates schwenken wir nochmal rüber zum Yoga. Also wir haben gerade gelernt, Pilates, Stabilität, Rumpf, Core, der Körper, irgendwie die Kontrolle, dieses gute Körpergefühl wieder zurückzugewinnen. Dafür ist Pilates ja wirklich ein Top-Training. Beim Yoga, das verbinden viele auch mit, ja, ich will mal sagen, Entspannung, mit Runterkommen, mit Ruhe. Aber es ist eben doch viel mehr. Vielleicht kannst du uns einen Einblick geben, welche Effekte hat Yoga tatsächlich auf Muskulatur, Beweglichkeit, auch auf Stabilität?
Genau, also wenn wir die Dinge durchgehen, gerade das Thema Beweglichkeit, je nach Übungsablauf, je nachdem, wie auch eine gezielt benannte Übung, ne, du hast jetzt beim Pilates eben eine vorgelesen, hier haben es ja eben schon so gesagt, ob jetzt Sonnengruß oder der herabschauende Hund oder welche Übung auch immer, denn die haben auch Namen, aber eben auch präzise Abläufe von Hand-Fußstellung, wo bewege ich mich hin, wo öffne ich mich hin in eine bestimmte Richtung. Und dann können wir uns vorstellen, dass wir gerade im Kontext der Beweglichkeit durch auch so endgradige Gelenkstellung und haltende Positionen eine deutliche Verbesserung sehen in der sogenannten Range of Motion, also in dem Winkel, wie wir endgradig in ein Gelenk beispielsweise reingehen können, wie beweglich wir werden können und damit eben auch Auswirkungen auf Muskeln und fasziale Elastizität, die sich quasi mit einem regelmäßigen Training dadurch besser mitentwickeln kann. Auf muskulärer Ebene haben wir auch, und das würden alle beschreiben, die schon mal Yoga gemacht haben, es geht nicht darum, dass das nicht auch einen gewissen schmerzenden Effekt vielleicht auch haben kann oder auch belastend sein kann. Aber die Muskelarbeit ist eine andere. Das heißt, wenn ich in so eine Position gehe und auch eine haltende Position habe, dann bewegt sich an einer anderen Stelle, als ich bewege hier gerade meine Hände vor dir, Felix, du siehst es, aber immer angenommen, den einen Arm lege ich seitlich weit nach hinten weg, strecke ihn nach oben aus, ich komme so in eine endgradige Stellung rein und die andere Körperhälfte vielleicht auch nun seitlich oder in einer Rotationsstellung muss ein Gewicht dann auch halten, dann arbeitet der Muskel nicht konzentrisch, das, was er eigentlich tut. Ne? Beim Krafttraining ist die konzentrische Arbeit immer, wenn ich so einen Bizeps nehme und ich bewege eine Hantel mit meiner Hand Richtung Schulter nach oben, dann arbeitet der Bizeps konzentrisch. In den Fällen habe ich aber eher eine isometrische Halterarbeit. Das heißt, ich habe zwar die Spannung drin, aber nicht das Bewegen aufeinander zu oder voneinander weg. Und es geht um lokale Stabilisation. Und von der Dauer, je nachdem, wie lange es dann auch durchgeführt wird, man spricht zwar schon von einer sogenannten Time Under Tension, aber ich habe nicht den gleichen Reizeffekt, wie wir ihn beim Kraftaufbau haben, beim Hypertrophietraining, beim Krafttraining, wie wir dazu gesprochen haben, dass der Muskel jetzt anfängt zu wachsen. So. Und auf Ebene der Stabilität haben wir je nach Übungsablauf, können wir uns vorstellen, ne, manchmal sieht das auch sehr verwrungen aus, wie die Positionen sind, habe ich aber super Effekte mit Blick auf Gleichgewicht, Haltearbeit, koordinative Fähigkeiten, die hier definitiv mit trainiert werden. Jetzt sind das nicht unbedingt alltagsübliche Positionen, aber es sind Grundbewegungsmuster, die durchaus im Alltag hilfreich sein können. Und dann gibt es gute Evidenz in Bereichen rund um Rückenschmerz, Verbesserung der Beweglichkeit, funktionelle Stabilität, die erstmal die Übungen erzeugen. Und ich möchte zum einen Aspekt gerne noch ergänzen, weil in der Reihenfolge bei diesen Mind-Body-Techniken würde ich nicht umsonst sagen, nicht Body-Mind-Techniken, sondern primärer Anspruch oder angesprochen wird durch den Aufbau der Übungen, das zentrale Nervensystem, aber eben, wie gesagt, auch das autonome Nervensystem. Ob es nun eher im ersten Schritt ist, dass man runterkommt, ankommt und Übungen hat oder wirklich strukturell, also Dehnung von Nervengewebe auch in bestimmten Positionen, die neuromuskuläre Koordination und propriozeptive Fähigkeiten, also auch Gleichgewichts- und Tiefenstabilitätsfähigkeiten. Erst dann sekundär ist das Thema Muskulatur stabilisierend, isometrische Arbeit und Faszienstrukturen das Thema der Beweglichkeit. Und das unterscheidet die Mind-Body-Ansätze so einfach, wie wir sie jetzt auch zusammenfassen letztendlich, wo wir hier eher diesen koordinativen und regulativen Aspekt mit dabei haben und nicht wie im Ausdauertraining kardiovaskuläres System oder im Krafttraining die mechanische Spannung, die dann wirklich zum Querschnittswachstum führt.
Gut erklärt, habe ich auch wirklich verstanden, auch gut was wieder mitgenommen, weil das ist schön, wirklich mal von dir diese Erklärung auch zu bekommen, wie sich das eben auch muskulär tatsächlich unterscheidet, wenn der Muskel anders auch angesprochen wird, wenn er Spannung bekommt oder Zug bekommt, Kompression bekommt, dass er eben auch anders sich verhält und anders wächst. Jetzt die Frage, wer meint Bodytraining, Yoga, Pilates, was auch immer, sinnvoll in sein Leben oder vielleicht sogar seinen Trainingsplan integrieren will. Gerade in Kombination mit, ich sag mal, einmal in der Woche gehe ich ins Fitnessstudio, mache Krafttraining oder ich mache einmal in der Woche Intervalltraining oder ich gehe laufen, joggen. Wie würdest du das machen? Gibt es da eine Faustregel, wie oft man diese Trainingsansätze machen sollte? Wie würdest du starten, wenn du jemanden bei dir in der Praxis hast, der noch nie Bewegung damit hatte? Gib mal 3, 4 konkrete Tipps, wie können wir uns diesem Thema annehmen?
Eine erste klare Empfehlung wäre, bevor ich, auch wenn es ganz viel Tolles, sicherlich auch von tollen Yoga-Content-Creatorinnen und Creatoren da draußen Material gibt, würde ich schon empfehlen, wenn ich mich so das erste Mal damit auseinandersetze, wirklich in eine Session reinzugehen, wo ich auch wirklich jemanden dabei habe, eine Person, die mich auch beobachtet, ne? Weil
muss ich aber ganz kurz mal reingrätschen, weil, also da muss ich lachen, weil es war bei mir genauso. Ich war, wie gesagt, in Amerika mit einem Geschäftspartner damals und der hat mich da mit hingeschleppt, sagte, hier, das musst du dir mal angucken, das ist eigentlich ganz cool. Und ich bin direkt danach, weil ich so angefixt war davon, in so einen Sport-Style-Laden und habe mir direkt eine Yogamatte für viel Geld gekauft und eine Yogahose und ein T-Shirt und noch ein Schweißtuch und das bestimmt irgendwie, keine Ahnung, $200 ausgegeben.
Wenn es reicht, ja.
Also es ist, ich weiß genau, was du meinst.
Nein,
sorry, ich wollte schon sagen, weil es ist...
Der wichtige Punkt ist folgender. Wir sprechen über Ansteuerung, Wahrnehmung. So, und die Wahrnehmung kann manchmal ein bisschen anders sein als das, wie es dann vielleicht aussieht. Ich sehe dort auf meinem Endgerät vielleicht irgendeine Person, die die Übung ganz toll macht, aber meine endgradige Gelenkstellung funktioniert vielleicht gerade noch nicht so. Ich habe vielleicht noch nicht die Core-Stabilität und gehe in eine komische Rotation rein. Und von daher finde ich es wichtig, Instruktorinnen und Instruktoren mit dabei zu haben, die genau auf so etwas achten. Und man nennt es eben auch, in der Physiotherapie nennt man es auch so, dass es quasi dass man fazilitiert wird. Das heißt, man nicht so, ich reiß einmal an dir und bring dich in die richtige Position, sondern vielleicht über eine leichte Berührung oder eine leichte, kann auch erstmal eine verbale Information sein, zu sagen, okay, versuch mal, so wie du es eben auch beschrieben hast, den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule zu bewegen. Wenn ich das noch nie gemacht habe, weiß ich, was will er da von mir? So, dass man einmal diese verbalen Informationen und dann dieses Nachjustierende wirklich auch mit dabei hat. Das würde ich ehrlicherweise an vorderste Stelle setzen. Und für alle die mal vor ein paar Jahren Yoga gemacht haben und jetzt gerne wieder Yoga machen würden. Ich weiß, es ist niederschwellig, man kann es irgendwie zu Hause machen. Es gibt unterschiedliche Längen. Ich würde immer empfehlen, holt euch genau in dem Kontext, geht in einen Kurs, vielleicht auch eine Einzelstunde, würde ich mit anfangen zu empfehlen. Sowohl bei Pilates als auch bei Yoga-Themen, weil man auch viel falsch machen kann. Ja,
also besser mal auch ein paar Euro investieren.
Ja, und ich meine, jetzt
Trainer
muss man mal ehrlich sagen,
jemand, der kann.
Also ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, das ist etwas, was man sich im Vergleich zu vielen anderen Sportarten nicht jeder leisten kann, aber etwas ist, wenn ich da Interesse dran habe, würde ich das Geld wahrscheinlich schon investieren. Und es gibt tolle Angebote sicherlich in jeder Stadt, in jeder Region. Und man könnte es noch anders sagen, ich brauche gar nicht einen finalen Kurs. Vielleicht habe ich jemanden in meinem Bekannten- und Freundeskreis, gibt es auch viele Menschen, die sich damit auskennen. Und man kann sagen, wollen wir mal gemeinsam etwas machen, damit ich von außen auch nochmal beobachtet werde. Damit jetzt nicht irgendwie, also ich will damit nicht sagen, dass wenn ich da eine Übung falsch mache, sofort irgendwelche Probleme entstehen müssen. Aber wenn ich das so alleine für mich zu Hause mache und mich selbst nicht im Spiegel beobachte, ja, dann kann es durchaus sein, dass es eher auch kontraproduktiv für die Beweglichkeit sein könnte. Und vielleicht hat man schon so hypermobile Gelenksituationen oder ist etwas lax in Gelenken, so dass bestimmte Übungen dann auch vielleicht gar nicht geeignet sind. Ne? Und so, dass man so etwas quasi auf dem Weg mit berücksichtigt. So, das wäre der eine Teil mit dabei. Und dann ging deine Frage ja auch noch in die Richtung, wie häufig sollte man das machen? So, das heißt, wenn ich mich erstmal so für Kurse entscheide, 2-3 Mal die Woche, also hier auch nochmal mit Blick auf die Regenerationszeiten, auch diese Art, gerade auch neuromuskuläre Ansteuerung, muss man nicht jeden Tag machen. Man kann sicherlich, ich kenne viele, die quasi so für eine Morgenmobilisation, Mind-Body, Übungen machen. 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten vielleicht. Sowas ist durchaus geeignet. Aber so eine komplette Session muss man jetzt nicht irgendwie jeden Tag quasi in der vollen Gänze absolvieren, sondern man sollte sich dann auch eine gewisse Zeit der Regeneration einräumen. Dreimal die Woche eine komplette Session, kleinere Blöcke, wenn man da auch geübter drin ist, kann man jeden Morgen auch durchaus mit einbauen. Und geeignet wirklich, so wie ich es gerade schon gesagt habe, Mind, Body, also alles rund um hohe Stress-Level-Phasen, Phasen, in denen man so selbst merkt, ich bin fast schon von mir so ein bisschen entkoppelt. Ja, so ich laufe so automatisiert und alles, mein ganzer Alltag besteht aus, das muss ich so machen und bin nicht selbst bei mir. Ich glaube, dass das dafür sehr gut geeignet ist. Explizit jetzt von Yoga nochmal mit Blick auf Pilates ist alles rund um chronische Rückenschmerzen. Die Empfehlung bekommen alle, ne? Mach was für deine Rumpfstabilität. Das ist nichts anderes als die Core-Stabilität. Auch da ist es wirklich sehr gut geeignet für Bewegungseinschränkungen. Aber nochmal Obacht, das finde ich nämlich wichtig, Bewegungseinschränkung. Menschen neigen dazu, das gerne zu machen, was ihnen leichter fällt. Also was will ich damit sagen? Wenn man flexibler oder laxere Gelenkstrukturen hat, dann macht man gerne auch diese weiten Übungen. Dann braucht es aber vielleicht in dem Moment noch eher ein bisschen was anderes. So, und grundsätzlich profitiert, glaube ich, jeder davon, der seinen Fokus gerne auf Körperwahrnehmung schärfen möchte. Das gilt also für alle Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler, mindestens mal diesen Aspekt der Rumpfstabilität mit zu denken und in das Training mit zu integrieren und Mind-Body in der Kombination. Nicht jeder muss jetzt Yoga machen, aber verschiedene Übungsstrukturen sollten durchaus Teil sein. Mindestens mal für das Nervensystem und für die Aufmerksamkeit auf solche Übungen. Und das kann man meines Erachtens auch sehr gut integrieren. Da muss es nicht die Hardcore-Yoga-Session sein, so wie du es beschrieben hast, aber so am Ende eines Trainings, was ich absolviert habe, runterzukommen. Ne? Das kann, also andere würden sagen, okay, anstatt jetzt, nachdem ich mich so einen Cooldown vielleicht gemacht habe, würde ich mich noch ein bisschen dehnen. Man kann auch vielleicht mit Atemübungen arbeiten, um das hohe Stresslevel eines Krafttrainings beispielsweise oder auch HIIT-Trainings wieder runterzukommen, um nicht die ganze Zeit auf dem hohen Level mit dabei zu sein. Auch da ließe sich das, glaube ich, gut mit integrieren.
Super. So, also ich habe auf jeden Fall mitgenommen, auch den Start, wenn man das ausprobieren will, am besten mit einer echten Person, mit einer echten Gruppe, vielleicht mit einem richtigen Trainer. Falls ihr in Hamburg wohnt, schreibt einfach in die Kommentare. Matthias stellt sich gerne zur Verfügung und macht mit euch eine Runde Yoga und Pilates. Ja, Matthias, abschließend müssen wir natürlich einmal noch auch so ein bisschen diese Meta-Ebene oder so ein bisschen diese geistige Ebene noch mal ansprechen. Diese Mind-Body-Trainingsformen kommen überwiegend aus Asien. Ja, also ich denke, der Ursprung geht ganz klar zurück auf Tai Chi, Qigong, Kung Fu. In Indien ist natürlich das Yoga beheimatet. Pilates, das sind alles eher so aus der chinesischen Medizin und Philosophie, aus der traditionellen chinesischen Medizin stammende Körper und Geist vereinende Bewegungsformen, diese fließenden Geschwindigkeiten. Man hört und liest immer, es geht also um das Fließen der Energie, des Qi im Körper. Für dich als Wissenschaftler, wie sehr macht das trotz aller, sagen wir mal, nicht wirklichen Greifbarkeit, wie sehr macht das aber trotzdem Sinn? Ich meine, dass es funktioniert und dass viele Menschen positive Effekte haben mit diesen teilweise Jahrtausende alten Bewegungen, Atemtechniken, ob sie jetzt Yoga, Pilates heißen oder eben Tai Chi, Qigong. Es ist im Grunde vom Kern alles sehr ähnlich. Wie schätzt du als ein moderner Wissenschaftler 2026 trotzdem diese Energie und Kraft, die da immer beschworen wird, ein?
Sage ich sofort etwas dazu. Bevor wir aber jetzt Pilates auch in den asiatischen Raum verfrachten, Ursprungsort ist Deutschland. Ne? Und kann man ja nochmal erwähnen. Also Josef Pilates selbst, der das quasi Anfang des 20. Jahrhunderts mitentwickelt hat. Wenn du aber die Ebene der Spiritualität ansprichst und genau das, wir haben es jetzt in den Begrifflichkeiten Qigong, Tai Chi wir werden dem nicht gerecht, wenn wir das jetzt nur einmal so kurz streifen. Und ich denke, die Menschen, die sich viel auch mit Yoga beschäftigen, sagen jetzt, was erzählt ihr da? Es geht uns um die Grundrichtung, ja, dass man versteht, welchen Impact das Ganze gerade auf das Thema Nervensystem nimmt, vielleicht eben auch dann Beweglichkeit und es nicht um primär Muskelaufbau dabei geht. Und ich finde, dass den Blickwinkel auf das Thema der Spiritualität durchaus wichtig. So, das heißt, aus meine Meinung wissenschaftlich dahingehend weitestgehend fundiert, wie wir das benennen, ob das nun ein Qi ist oder ob es irgendein Chakra ist oder irgendetwas anderes, was quasi als Energieflussrichtung beschrieben wird, dann sehe ich das erstmal als eine Form der Beschreibung. Ich habe höchsten Respekt allerdings vor traditionellen Heilkünsten, die in ihrem System funktionieren. Es bringt uns nichts, wenn wir immer nur einzelne Komponenten rausnehmen. Und das wissen Menschen, die Yoga regelmäßig machen, dass es mehr ist als dann nur eine Abfolge von Übungen. Ich weiß, auch ich ziehe es heute oder wir heute auch in unserem Gespräch eher an diesen Kernelementen raus. Aber je mehr man eindringt, merkt man, okay, dieses Thema der Spiritualität hat eine wichtige Komponente. Und um mich da jetzt möglichst sauber rauszulösen, das ist im Nachweis vielleicht auch ein bisschen schwierig, wenn wir über Energiefluss und Ähnliches oder wie wir es beschreiben oder ob das dann wirklich so heißt. Aber Fakt ist, dass das Thema der Spiritualität ein ganz wichtiger und enorm wichtiger Faktor ist für das Thema Gesundheit. Und ohne Spiritualität, das ist das, man könnte sagen, eines der menschlichsten Dinge, die es gibt. Spiritualität und auch Glaube gehört mit dazu. Und wenn ich mich damit gut identifizieren kann und quasi in einem bestimmten Bewegungstrainingsangebot in der Kombination mit auch der Spiritualität gut zurechtkomme, ist das durchaus in Ordnung. Es muss nicht immer alles an der Stelle, glaube ich, auch final wissenschaftlich beschrieben sein. Was wir aber gut wissen, ist, dass Spiritualität, dieses Verbundensein mit etwas Höherem beispielsweise auch, durchaus einen enormen Impact auf unsere Gesundheit nehmen kann. Und von daher muss man dem nicht primär immer abgeneigt sein oder sagen, das ist alles esoterisch, das ist nochmal was anderes. Von daher würde ich relativ klar sagen, hat das in den Zeiten, wo es auch entstanden ist, nochmal seine Berechtigung. Es ist mehr als nur eine Übungsabfolge, aber es hat eben auch durchaus Effekte. Und jetzt gehe ich wieder raus auf Mind and Body Training, in welcher Variante auch immer, auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Vielleicht beschreibt eine Person das für sich selbst nochmal etwas anders, aber die Effekte sind messbar. Und zumindest spüren Menschen es auch, selbst wenn sie es regelmäßig tun, welchen Impact es auf Stresswahrnehmung und vielleicht auch entspannter im Alltag mit unterwegs zu sein, mehr im Fokus zu sein, Achtsamkeit irgendwie auch quasi mitzutrainieren und am Ende auf strukturellen Ebenen eine bessere muskuläre Ansteuerung und auch Beweglichkeit mit zu integrieren. Und dann darf sich jeder, glaube ich, so seinen eigenen Teil daraus suchen. Die einzelnen Inhalte, so wie wir sie jetzt heute etwas aufgelöst haben, halte ich für durchaus sinnvoll. Ja.
Mind-Body-Training zeigt also, dass effektives Training nicht nur über Intensität funktioniert, so wie wir es in den letzten drei Folgen besprochen haben, sondern eben auch über Kontrolle, über Präzision, über ein orchestriertes Zusammenspiel von Körper und Geist, von Körper und Nervensystem. Was habe ich mir noch notiert? Also es geht um Ganzheitlichkeit bei diesen Übungen. Wir Menschen werden als Einheit aus Körper, Geist und Seele betrachtet. Es geht um Energiefluss, um unsere Lebensenergie, um unser Qi oder Prana heißt es im Indischen, wie auch immer wir es nennen wollen. Es geht um Achtsamkeit, um langsame, bewusste Bewegungen kombiniert mit speziellen Atemtechniken. Und es geht darum, eben dauerhaft etwas für unseren Körper zu tun. Vorbeugung von Krankheiten, Steigerung des Wohlbefindens, Steigerung, und das sagen auch viele, des Glücksgefühls. Ja, also diese Mind-Body-Übungen haben für viele Leute einen sehr positiven Impact auf ihr gesamtes Leben. Es ist fast wie eine kleine Religion, vorsichtig ausgedrückt, für viele, die es wirklich intensiv machen. Sie schwören darauf und sagen, es ist ein Game-Changer für mein Leben. Ich fand's super spannend, Matthias. Herzlichen Dank für diesen tollen Einblick. Morgen geht's schon weiter mit unserer Serie Sport und Training hier bei den Health Nerds. Dann schauen wir uns funktionelles Training und Training mit dem eigenen Körpergewicht genauer an. Eine ganz spannende Sache, auch ein großer Trend in den letzten Jahren. Gar keine großen Gewichte im Fitnessstudio, sondern selber mit dem, was ich um mich herum finde oder habe oder mit meinem eigenen Körper trainieren, meinen eigenen Körper, mein eigenes Gewicht nutzen, um die Muskeln zu stimulieren. Das gucken wir uns morgen an, wie das funktioniert, wie effizient es ist. Ich freue mich drauf. Bis dahin, Leute, bleibt gesund und bleibt neugierig.
Vielen Dank.
Health Nerds. Der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.